Gloria, er kommt wieder und er ist jetzt sogar schon hier. Ich möchte gern heute Morgen am Anfang der Predigt mit euch einen kleinen Ausflug machen. Man könnte es auch ein kleines Experiment nennen, aber Ausflug passt ein bisschen besser. Ich werde euch gleich 5 kurze Beschreibungen von Szenen vorlesen aus der Natur. Und ich möchte dich bitten, dass du dir mal den Moment nimmst, diese Szenen dir anhörst und einfach mal schaust, was passiert da innerlich in dir. Hast du ein Bild vor Augen oder was erlebst du, wenn du das hörst? Wenn du möchtest, mach gerne auch einfach kurz die Augen zu dabei, hör dir die Dinge an, fühl mal in dich rein, was passiert da, wenn du das hörst, musst die Augen nicht zumachen, aber es ärgert dich auch keiner, wenn du es tust. Und diese Szenen lese ich jetzt mal kurz vor. Sich auf dem Wasser spiegelndes Sonnenlicht. Vogelgesang im Wald. Wüstensand im Mondlicht. Weinberge kurz vor der Lese. Und ein Sonnenaufgang auf einer Bergspitze. Mach die Augen mal wieder auf, komm zurück und reflektier mal so kurz für dich, was hast du erlebt, was hast du gesehen? Mir wurde gesagt, als ich letzte Woche die Predigt mit einer Wette begann, hat der ein oder andere das im ersten Moment krumm genommen, deswegen, ich wollte gerade sagen, ich wette, ich weiß, was ihr erlebt habt, aber das sage ich jetzt nicht. Ich bin mir sicher, ich kann erahnen, was ihr an der einen oder anderen Stelle erlebt habt, was du erlebt hast. Manches davon war vielleicht einfach nur ein Bild vor deinen Augen. Vielleicht so wie so ein Kalenderbild oder so. Mir geht das so zum Beispiel bei der Szene Wüstensand im Mondlicht, wo ich zwar irgendwie ein Bild vor Augen habe und denke, ja, schön, interessant, spannend, aber merke, mehr als so ein Bild ist das nicht. Weil ich war noch nie so wirklich in der Wüste. Und schon gar nicht nachts, wenn der Mond geschienen hat. Aber bei anderen Szenen, vor allem beim letzten Sonnenaufgang auf einer Bergspitze, da spielt sich in mir gleich was anderes ab. Dann habe ich nicht nur ein Bild vor Augen, was irgendjemand anders vielleicht als Foto gemacht hat, sondern habe ich ein Bild vor Augen, das ich selber erlebt habe. Und noch mehr, bei mir spielt sich da ganz viel auch über den Geruch ab. Da habe ich sofort den Geruch in der Nase und eine spezielle Szene vor Augen, die ich selber erlebt habe. In dem Fall ein Bild aus dem Himalaya, als ich in Nepal war, auf einer Bergspitze stand und den Sonnenaufgang beobachtet habe. Ich habe die Kälte, die kann ich noch fühlen im Gesicht und den Schweiß auf der Haut, weil da muss man erstmal hochkommen früh morgens. Und diesen Geruch in der Nase von Feuer, weil überall brennt da Feuer. Und ich bin mir sicher, dir ging es bei der ein oder anderen Szene genauso. Da hast du was direkt erlebt, weil du etwas damit verbindest, weil du selber damit etwas verbindest aus deiner Erfahrung. Vielleicht der Weinberg, vielleicht im Wald oder das Wasser, das Sonnenlicht auf dem Wasser. Jetzt könnten wir das Gleiche machen mit der Frage, wie stellst du dir denn eigentlich so Jesus vor? Was siehst du vor deinem inneren Auge, wenn du mal kurz die Augen zumachst und an Jesus denkst? Hast du da ein Bild vor Augen? Oder spürst du etwas? Kannst du irgendwas riechen, wahrnehmen? Wir haben uns heute am 4. Advent das Thema gesetzt, Born to be Wild. Geboren, um wild zu sein. Oder als deutschen Titel hatten wir genommen, felsenfest und stark. Born to be wild, inspiriert von dem Pop oder von dem Rocksong, ich glaube aus den 80ern ist der, Born to be Wild, der zum Ausdruck bringen will, mach mal was anders als die Normen sind, mach mal etwas anderes, verhalte dich anders, das ist okay, du bist geboren, um wild zu sein. Und darüber möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken, genau davon ausgehend, wie stellst du dir denn Jesus eigentlich so vor? Denn das ist mir irgendwann mal aufgefallen, es gibt ganz viele Bilder von Jesus. Ich habe im Vorfeld einfach mal bei Google eingegeben, Bildersuche Jesus, und da kommen verschiedenste Bilder, Gemälde, Kirchenfenster oder was auch immer, und alle sehen sich relativ ähnlich in ihrer Darstellung. Und sie zeigen einen Mann mit Vollbart, das ist ja schon mal gut, braune, längere Haare, meist so ein längliches Gesicht mit weichen Gesichtszügen. So ein Mensch, mit dem man sich schnell identifizieren kann. Und das ist inzwischen schon, das hat sich so eingeprägt, dieses Bild, das da so von Jesus gezeichnet wird. Und ich habe mal ein bisschen in die Evangelien, in die Bibel reingeschaut, was begegnet uns da eigentlich für ein Jesus? Was begegnet uns da für eine Person? Er wird nirgendwo beschrieben, so wirklich, wie er aussah oder so. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig. Aber da wird viel beschrieben, was er tat, wie er gehandelt hat. Und ich glaube, und die These möchte ich mit hineinnehmen in die Gedanken heute in der Predigt, ich glaube, manchmal ist so das hinlänglich geprägte Bild, das wir von Jesus haben, nicht das, was uns eigentlich in den Evangelien begegnet. Denn ich glaube, es passt eher dieses Born to be wild. Er ist geboren auch, um wild zu sein. Also ich meine, ich habe mir irgendwann mal dann in der Vorbereitung vor Augen geführt, wie er denn vielleicht aussah, als er nach diesen 40 Tagen in der Wüste zurückkam. 40 Tage. Ohne ausgewogene Ernährung. Ohne Badezimmer. Ohne Zähneputzen, weiß ich nicht. Das kann man ja auch irgendwie so machen. Aber auf jeden Fall, ja, in der Wüste unter freiem Himmel mit wilden Tieren 40 Tage lang. Und nicht nur das, das sagt uns die Bibel ja in der Erzählung, er wurde an den Rand seiner eigenen Existenz geführt, er wurde an den Rand, an seine inneren Abgründe gebracht, das lässt einen ja auch körperlich nicht kalt, wenn man damit beschäftigt ist. Ich glaube, da sah er eher wild aus. Das war nicht vom Aussehen zumindest everyone's darling und der Lieblingsschwiegersohn, sondern da hat er was erlebt. Durchgemacht. Und das konnte man ihm mit Sicherheit ansehen. Und er ist ja nicht der Einzige. Von Johannes dem Täufer wird Ähnliches beschrieben. Elia, der in der Wüste lebte. Also wir begegnen immer wieder in der Bibel Menschen, die eher wild waren und wild aussahen, als wir uns heute so das Bild davon machen. Und da möchte ich mich heute mit euch mal auf die Suche machen, mal ein bisschen reinschauen, was wir jetzt im Advent daraus lesen können. Ich habe jetzt den Presenter für die Textfolien hier liegen lassen, den hole ich mal schnell, weil ich möchte mit euch zuerst in einen Text reinschauen, der uns etwas vor Augen führt. Ein Text aus dem Matthäusevangelium, beziehungsweise ganz aus dem Anfang des Matthäusevangeliums, wo das steht noch alles vor der Erzählung mit Weihnachten und so weiter und so fort. Etwas, womit der Evangelist Matthäus einen Pflock einschlägt für das Buch, das er geschrieben hat, für die gute Nachricht, die er weitergegeben hat. Der Pflock bleibt und er ist unglaublich wichtig. Und ich mute euch diese Verse heute mal zu. Alle. Nacheinander durch. Berthold, ich glaube, letztes Jahr Weihnachten hast du auch schon über diese Texte gepredigt. Dachte mir, ich nehme sie heute mal mit rein und möchte ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Also, ich mute sie euch zu, 17 Verse. Ihr schafft das, da bin ich mir sicher. Wir gucken erstmal rein. So, funktioniert. Matthäus 1. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Sohn Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der von Jakob, Jakob der von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach, die Mutter war seine Schwiegertochter Tamar. Perez wurde der Vater von Hezron und Hezron der von Ram. Ram wurde der Vater von Aminadab, der von Nachschon. Nachschon der von Salmon. Ihr schafft das. Salmon heiratete Rahab, eine ehemalige Hure, und wurde der Vorfahr von Boas. Boas wurde der Vater von Obed. Die Mutter war Ruth, eine Moabiterin. Obed wurde der Vorfahr von Isai und Isai der Vater von König David. David wurde der Vater von Salomo, Mutter war aber die Frau Urias. Salomo wurde der Vater von Rehabeam. Rehabeam der von Abijah, Abijah der von Asa. Bisschen noch. Asa der von Josaphat, Josaphat der von Joram, Joram der von Josia. Josia, der von Jotam, Jotam, der von Ahas, Ahas, der von Hiskia. Hiskia wurde der Vater von Manasseh, Manasseh, der von Amon, Amon, der von Joschia. Joschia wurde der Vorfahr von Joachim und seinen Verwandten. Dann kam die Verbannung nach Babylon. Bisschen noch. Nach der Zeit der Verbannung wurde Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel, der von Zerubabel. Zerubabel, der von Abihud, Abihud, der von Eljakim, Eljakim, der von Azor, Azor, der von Zadok, Zadok, der von Achim, Achim, der von Eliud, Eliud, der von Eleazar, der von Matan, Matan, der von Jakob. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon 14 und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Geschafft. Warum diese Genealogie? Warum diese Abfolge von Namen, Verwandtschaften und? Und das jetzt in dieser Predigt, 4. Advent, meine Güte. Und vor allem ganz am Anfang von diesem Buch von Matthäus. Matthäus schlägt hier in seinem Buch einen ganz, ganz wichtigen Pflock ein. Wenn er ganz bewusst an diese Stelle setzt, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht der Leser im ersten Moment denkt, boah, muss das sein. Es ist wichtig. Denn für die Menschen, an die er das schreibt, ist es ganz, ganz wichtig, die Erzählung von Jesus und von den Taten, die er getan und vollbracht hat, dass das am Anfang steht, um etwas klarzustellen. Der, von dem er da redet, der, von dem er da spricht, der, von dem wir hier sprechen, mit dieser Krippe und dann Weihnachten, er ist ein Mensch. Das ist für Matthäus hier an dieser Stelle eine unfassbare wichtige Botschaft. Er ist Mensch. Und keiner, der irgendwie einen astreinen Stammbaum hat, wo man sagen kann, Adel, ganz edel, weiß ich nicht, bei Turnierpferden oder so, guck mal ja auf den Stammbaum, ne, wie ist die Abstammung, kann der was werden oder nicht. Mit diesem Stammbaum? Nee, eigentlich nicht. Heißt es ja irgendwo in den Evangelien auch, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen. Mit dem Stammbaum? Nee. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu sehen. Ganz, ganz kurzer Blick nur rein, was Matthäus hier macht. Er erwähnt ganz bewusst Frauen. Für uns heute nichts Besonderes, für die damalige Zeit und diese Abfolge von diesen Stammbäumen absolut, weil das ist gar nicht üblich, überhaupt Frauen dazu erwähnen. Dann kann man gucken, was für Frauen denn bitte? Das sind teilweise ganz üble Geschichten, die dem zugrunde liegen. Ganz, ganz üble Geschichten. Juda wurde der Vater von Perez und Serach, die Mutter war seine Schwiegertochter. Aha, okay. Dann Salmon heiratete Rahab, eine ehemalige Prostituierte. Die wurde die Mutter und der Vorfahr von Boas. Boas heiratete Ruth, eine Moabiterin, also Ausländerin, auch nicht so ganz astrein. Isai war der Vater von König David. David wurde Vater von Salomo. Mit wem? Na? Wer ist die Mutter von Salomo? Die Frau Urias. Ja, der König David hat Uriah in den Tod geschickt, im Kampf, im Krieg, damit er seine Frau haben kann. Und die war eine Vorfahren von Jesus hier an dieser Stelle. Und die Menschen, die das damals gelesen haben von Matthäus, denen war sofort klar, oha, da steckt ganz schön was hinter. Das ist nicht einfach so astrein alles. Das bedeutet schon was. Und deswegen ist das Matthäus so wichtig, das hier zu erwähnen und mir heute Morgen auch das mal mit reinzunehmen. Wenn wir uns ein Bild von Jesus machen wollen, ist das unglaublich wichtig, dass Matthäus hier so darauf beharrt und sagt, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Er war beides. Klingt für uns komisch, ist aber so. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das vor Augen haben, dass wir uns Jesus als Mensch selber nicht immer nur so abgehoben vorstellen, sondern er war komplett Mensch. Und das mit einer Familie, die auch ganz schön viele Falltüren hat. Die auch ganz schön viele Winkel hat, wo man sagen kann, oha, nicht so einfach. Und dann, na klar, er ist in eine Familie hineingeboren, Josef, Maria, waren arm, hatten nicht so viel, eher Handwerker und so weiter, also auch nicht alles glänzend und im Stall geboren in einer Krippe, also das kennen wir ja schon. Das ist, finde ich, ganz wichtig, dabei zu beachten, so wie Matthäus das hier auch schreibt und benennt. Und deswegen sind solche Abfolgen in der Bibel immer wieder ganz wichtig zu beachten, weil die Autoren der Bibel, die haben die nicht einfach so da reingesetzt, aus Langeweile oder so, sondern die haben immer einen Grund und die haben immer einen Gedanken, eine Idee dahinter, so wie bei Matthäus hier. Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, was für ein Bild hast du eigentlich so vor Jesus, vor deinem inneren Auge? Kannst du ja vielleicht mal kurz in dich reinfühlen, was kommt da, was entwickelt sich da? Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dabei zu sehen, was für ein Bild als Mensch habe ich von Jesus vor Augen, dass ich diese Dinge nicht ausblende, die auch nicht unbedingt astrein sind, da wo er auch mal, ja, nicht so nett ausgesehen hat, wild war, wie es uns die Evangelien beschreiben. Aber dann finde ich noch viel, viel wichtiger, auch mal reinzuhören, was spüre ich denn eigentlich, wenn ich an Jesus denke? Habe ich da wirklich nur irgendwie ein Bild vor Augen, ein Gemälde, ein Kirchenfenster oder irgendwie sowas oder was aus der Kinderbibel oder passiert da noch mehr? So wie bei den Szenen am Anfang, die ich selber miterlebt, erfahren habe, dass ich da direkt auch noch andere Wahrnehmungen, andere Gedanken dabei habe, wenn ich an Jesus denke. Denn ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Oder vielleicht sogar das Entscheidende. Denn wir können uns noch so viele Bilder von Jesus irgendwie machen und darüber reden, wie er denn wohl war, was er gesagt hat, was er getan hat. Viel, viel wichtiger ist zu schauen, was habe ich denn eigentlich mit ihm erlebt? Habe ich was mit ihm wirklich erlebt? Oder habe ich nur das vor Augen, was andere mir erzählt und gesagt haben, was ich in der Bibel gelesen habe? John Eldridge schreibt es in einem seiner Bücher so, dass er dem Leser die Frage stellt, hast du eine Stimme im Ohr, wenn du an Jesus denkst? Weißt du, wie Jesus zu dir redet? Wenn nicht, dann ist es schwierig. Weil dann glaubst du zwar Jesus, ja, und du bekennst das wahrscheinlich auch. Und da sagt die Bibel auch darüber, wenn du Jesus bekennst und von Herzen dran glaubst, dass er wieder auferstanden ist, dann bist du gerettet. Aber ich glaube, dieser Jesus, der uns in der Bibel begegnet, der von dem die Evangelien erzählen, der will mehr. Der will mehr als das. Der will mehr, als wir das sagen und bekennen und sagen, ja, ich glaube daran. Er will, dass wir ihn wirklich erleben. Dass wir ihn wirklich erleben, wie er ist, dass wir ihn erleben, wie er zu uns redet, dass wir erleben, wie er zu uns spricht. Das ist am Rande bei jedem Menschen anders. Oder es kann bei jedem Menschen ganz anders und unterschiedlich sein. Das verändert sich wahrscheinlich auch im Laufe des Lebens. Aber, das sagt die Bibel, er spricht. Und er will dir und mir begegnen. Deswegen hat er sich diese Krippe ausgesucht. Deswegen hat er sich diese Familie ausgesucht, die alles andere als astrein war. Deswegen hat er sich diese Eltern ausgesucht, die wahrscheinlich arm waren, auch nicht so viel hatten. Deswegen als Baby in der Krippe. Wir stellen uns ja heute diesen Stall, wo das passiert ist, ja immer schnell so romantisch vor. Ach, kuschelig, warm, eine Laterne dabei. Das war's nicht. Überhaupt nicht. Das hat gestunken. Das Stroh hat gekratzt. Die hatten nichts. Die waren obdachlos in diesem Moment. Das war nicht romantisch, überhaupt nicht. Das war knallharte Realität. Und Gott sucht dich das ganz bewusst aus, so Mensch zu werden. Als ein kleines Baby, das in den Arm genommen werden muss, in den Arm genommen werden möchte. Das den Menschen so begegnet als kleines Kind, dass man anfassen kann, anfassen muss. Es war auf Hilfe angewiesen. Nicht überlebensfähig alleine. Das hat einen Grund, warum sich Gott genau das aussucht. Allein das finde ich schon, born to be wild. Also ich bin froh, dass das bei mir anders war. Und bei meinen Kindern. Er wird Mensch, er wird so Mensch und auch ein bisschen wild und ab der Norm, um dir zu begegnen. Um Menschen begegnen zu können, um dir jetzt und hier begegnen zu können. Und im Laufe des Lebens, das Jesus verbracht hat und das uns die Evangelien schildern, sehen wir auch da, wie er da auch mit Menschen in Kontakt kommt und mit ihnen redet, sich ja, ihn erkenntlich macht. Und ich habe euch eine kleine Szene mitgebracht, an der ich finde, man das sehr schön festmachen kann, dass er auch durchaus Humor hat dabei. Also auch wenn er mit dir redet, in Kontakt kommen möchte, gehört da vielleicht auch manchmal ein Schuss Humor mit rein. Und zwar etwas aus dem Johannesevangelium, aus dem allerletzten Kapitel, ganz am Ende. Die Auferstehung ist gelaufen, er ist dem einen oder anderen auch schon begegnet. Und seine Jünger, schreibt Johannes, sind zusammen am See, waren ja Fischer und haben gearbeitet, sind rausgefahren auf den See, waren fischen, wieder irgendwie zurück in den Alltag kommen. Alles Aufregende war jetzt schon ein paar Tage zurück. Und sie fischen die ganze Nacht, fangen nichts, kennen wir, so eine Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und dann, bei Morgengrauen, sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, den Auferstandenen. Ja, also da war schon Ostern, Auferstehung, alles passiert. Doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr was gefangen? Nur als einen Vers aus der ganzen Erzählung und die erkennen ihn nicht und rufen zurück, nö, wir haben nichts gefangen. Und er sagt, ja, dann versucht es nochmal so. Und auf einmal, das Netz ist voll und plötzlich erkennen sie, es ist Jesus. Und er hat in der Zeit am Ufer gewartet, hat schon mal ein Feuer gemacht, hat gesagt, lass uns mal frühstücken. Nichts Besonderes, kennen wir die Geschichte, aber wir können sie, wenn wir sie unter dem Gesichtspunkt sehen, wie Jesus Menschen begegnet und zu ihnen spricht, finde ich sie tatsächlich sehr erstaunlich und wie gesagt sehr humorvoll. Der auferstandene Jesus, der König dieser Welt, der den Tod besiegt hat, der wieder lebendig wurde, steht da einfach so am Ufer. Freunde, hallo, na, habt ihr was gefangen? Alles gut? Er sagt nicht, ich bin's. Er steht da nicht in ganzer Herrlichkeit und Engelschöre könnten hinter ihm schweben, so wie es Weihnachten ja auch ist bei den Hirten, und singen Halleluja. Nee, er steht da einfach in ganz normalen Klamotten. Gar nicht auffällig. Einfach so und geht zu seinen Freunden hin und fragt sie, und? Wie läuft's? Und sie erkennen ihn erst überhaupt nicht. Sie bemerken es nicht. Ein anderer Evangelist schreibt dazu, Gott hat ihnen die Augen verschlossen, sie konnten ihn nicht sehen. Aber ich finde es so unglaublich humorvoll, dass er einfach so da steht, wieder als Mensch. Den Tod besiegt, alles erledigt, die Welt gerettet. Und er steht da wie sonst auch. Und als sie ihn dann erkennen, da ist natürlich großes Erstaunen und es ist deshalb auch humorvoll, weil er macht das da genauso wie ganz am Anfang, als er ihnen begegnet ist, das erste Mal und sie fangen dann Fische, so viele, dass die Netze fast reißen und sitzt dann da und lädt sie zum Frühstück ein und spricht mit ihnen, hat Zeit, unterhält sich mit ihnen. Der Auferstandene, der König der Welt, der gerade eben die Welt gerettet hat, sitzt da und frühstückt finde ich grandios, gerade unter diesem Gesichtspunkt heraus. Er ist nicht so, wie sich die Welt einen Gott vorgestellt hat. Er war nie so, wie sich die Welt den Messias vorgestellt hat. Aber er erfüllt alle Vorhersagen, die im Alten Testament waren, um genau das zu tun, der Messias zu sein für dich, auch heute noch. Aber er möchte noch mehr, er möchte dir begegnen. Ganz nah, ganz eng. Er möchte vielleicht bei dir am Ufer stehen und dir einfach zurufen. Und? Wie ist? Alles gut? Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du nochmal kurz in dich gehst und überlegst, kenne ich Jesu Stimme eigentlich? Habe ich eine Erfahrung, eine Empfindung in mir drin, wenn ich an Jesus denke, die mir sagt, ja, ich weiß, wie er zu mir spricht. Vielleicht ist das eine Stimme, vielleicht sind das spezielle Gedanken, vielleicht, das habe ich manchmal so ein Bauchgefühl, wo ich denke, ah, okay, interessant. Und würdest du ihn hören, wenn ganz viel Trubel um dich drum ist, weil du seine Stimme kennst und die Erfahrung gemacht hast, dass er spricht? Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, ihm das einfach mal zu sagen. Und sagen, du Jesus, ich will deine Stimme kennenlernen. Ich will lernen, wie du zu mir sprichst. Ich will lernen, welchen Zugang du zu mir hast. Ich will mehr haben als die Bibel lesen. Ich will mehr als Wissen über dich haben. Ich möchte die Erfahrung machen, dass du mir begegnest. In der Bibel, wenn ich sie lese, in Gesprächen mit Menschen, so wie du zu mir sprechen kannst und willst. Und ich glaube, dafür ist der Gedanke an die Krippe und an dieses kleine Kind unglaublich wichtig. Denn wenn wir so ein Baby auf den Arm nehmen, ich habe die Erfahrung schon oft gemacht bei meinen eigenen Kindern, bei meinen Nichten und Neffen, dann ist der Moment auf einmal irgendwie anders. Wenn ich so ein Baby in den Arm nehme, dann bin ich selber auf einmal entwaffnet. Ich gucke dieses Kind an und denke, ha, wie schön. Und das sehe ich auch bei anderen. In letzter Zeit wurden ja einige Babys hier in der Gemeinde geboren. Ich habe schon den Überblick verloren zwischen Eltern und Kind. Und immer wieder sehe ich das, teilweise wenn die Großeltern dann vielleicht hier im Foyer dann eins der Babys auf den Arm nehmen, ist es auf einmal ein anderer Gesichtsausdruck. Es ist ein anderer Mensch in diesem Moment. Und genau das möchte Jesus auch, wenn wir an dieses Baby in der Krippe denken. Dass wir uns vielleicht einfach mal neben die Krippe setzen, neben dieses Baby und sagen, ey Jesus, ich möchte lernen und erfahren, wie du zu mir sprichst. Ich möchte lernen und die Erfahrung machen, wie du mir begegnest. Nicht nur wissen, ich möchte es erleben. Und auch wenn du seine Stimme kennst, ist es nicht verkehrt, das auch mal zu tun. Und vielleicht sogar, ich glaube, heute kann ich es, dich mal hinzuknien vor dieser Krippe. Mal innezuhalten. Dir vorzustellen, da liegt ein Baby drin, Gott als Baby, das in den Arm genommen werden möchte. Dass dir da begegnen will, wo du gerade bist. Mit dem, was das in dir auslöst, wenn du daran denkst. Denn Jesus, dieses Baby in der Krippe, der möchte nicht nur, dass du von ihm etwas weißt. Er möchte, dass du ihm wirklich folgst und seine Stimme kennst. Und das passiert eben nicht durch vorgeschriebene Muster. Durch irgendwelche Normen. Deswegen das Thema Born to be Wild, das passiert ganz anders, ganz unterschiedlich. Und manchmal auch einfach wild. Jenseits aller Vorstellungskraft, jenseits aller Bilder, die wir irgendwie im Kopf und im Sinn haben. Ich möchte abschließen mit ein paar Versen aus dem ersten Johannesbrief. Die Einleitung des ersten Johannesbriefs, wo genau das noch einmal beschrieben wird. Das Wort, das Leben bringt. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Jesus, das schreibt Johannes, er ist das Wort. Wir haben es gehört, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt, weil er wurde Mensch. Ja, das Leben selbst ist sichtbar geworden und wir haben es gesehen. Wir bezeugen es und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und für uns sichtbar wurde. Wir haben es gesehen und gehört und verkünden es euch. Dadurch sollt auch ihr mit uns Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft mit uns ist aber zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das Wort wurde Mensch. Das Wort der Wahrheit wurde Mensch, um dir zu begegnen und zu dir zu sprechen. Als kleines Kind in der Krippe. Und ich möchte dich einladen, die Zeit des Advents, die restlichen Tage vielleicht dafür noch zu nutzen. Sprich jetzt gleich, wenn wir Musik hören, miteinander singen, vielleicht dieses Gebet kurz. Jesus, ich möchte hören, wie du sprichst. Und lass es einfach mal wirken und guck, was passiert. Lass es einfach mal wirken. Er wurde Mensch, wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Das Baby in der Krippe. Und es kann dir niemand vorschreiben, wie Gott zu dir spricht und wie er nicht zu dir spricht. Das passiert wild, wild, unvorhergesehen. Aber er tut es. Er möchte dir begegnen und mit dir sprechen. Bitte ihn drum und er tut's. Amen.